Meine sehr verehrten lieben Brüder und Schwestern, ich verlese zwei aufregende Texte aus der Heiligen Schrift. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeglichen Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele Propheten ausgegangen in die Welt. Darum sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeglicher Geist, der da bekennt, dass Jesus Christus ist in das Fleisch gekommen, der ist von Gott. Und ein jeglicher Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus ist in das Fleisch gekommen, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Widerchrists, von welchem ihr habt gehört, dass er kommen werde, und er ist jetzt schon in der Welt. Kindlein, ihr seid von Gott und habt jene überwunden. Denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Sie sind von der Welt. Darum reden sie von der Welt, und die Welt hört sie. Wir sind von Gott, und wer Gott erkennt, der hört uns. Welcher nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Und es kam einer von den sieben Engeln, die sieben Schalen hatten, redete mit mir und sprach zu mir, komm, ich will dir zeigen das Urteil der großen Hure, die da an vielen Wassern sitzt, mit welcher gehurt haben die Könige auf Erden, und die da wohnen auf Erden sind trunken geworden von ihrem Wein, ihrer Hurerei. Und er brachte mich im Geist in die Wüste, und ich sah ein Weib sitzen auf einem scharlachfarbenen Tier. Das war voll Namen der Lästerung und hatte sieben Häupter und zehn Hörner. Und das Weib war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und edlen Steinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand voll Gräuel und Unsauberkeit ihrer Hurerei, und an ihrer Stirn geschrieben einen Namen, ein Geheimnis, die große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Und ich sah das Weib trunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu, und ich verwunderte mich sehr, da ich sie sah. Meine lieben Freunde, das Thema des Antichristentums oder des Wiederchristentums, wie Luther sagt, ist eines der aufregendsten in der Kirchengeschichte, und es ist notwendig, dass die Gemeinde Gottes mit diesem Thema sich auseinandersetzt. Fangen wir zunächst einmal mit dem kleinen Bild an, das aus der Johannesoffenbarung stammt. Ihr kennt sicher aus alten und modernen Bildern und Kunstgegenstücken ein Motiv des Altertums, einen Panther, ursprünglich ist es ein Löwe, auf dem dahingegossen eine Frauengestalt liegt. Dies Bild, dieses kleine Kunstwerk, das vielfach auch in unserer Zeit noch verbreitet ist, liegt hier in der Johannes-Offenbarung, Offenbarung Johannes 17, 1 bis 6 als Bild vor, und die Gemeinde Jesu kennt es. Die Gemeinde Jesu sieht jetzt dies Bild als ein Bild, das der Prophet sich zunutze gemacht hat. Ursprünglich war es eine Abbildung der Göttermutter. Und die Göttermutter war zunächst für die Menschen etwas sehr Gutes. Etwas, woran sie hing. Und das Tier, auf dem sie saß, war nichts anderes als ein Zeichen der Herrschaft über die Natur, sodass die Göttermutter über den ganzen Kosmos Herrin wurde. Dagegen wurde für das Urchristentum dieses Bild ein Gräuel. Und zwar sah das Urchristentum in diesem Bild die Verbindung dessen, was in Kleinasien eine ganz schwere Gefahr für das Christentum geworden war, die Verehrung des Divus Augustus und der Dea Roma. Das Römertum hatte in Kleinasien die Verehrung des göttlichen Kaisers und der Göttin Roma durchgesetzt, und das Urchristentum stand im Gegensatz zu dieser Verbindung von göttlichem Kaisertum und von einer römischen imperialen Weltmacht, der Dea Roma. Wo menschliche Größen, wo kosmische Größen, wo geschichtliche Größen sich vergöttlichen, da werden sie notwendig zum Gegenspieler des lebendigen Gottes, zum Gegenspieler des Bekenntnisses zu Jesus Christus und zum Feind des Heiligen Geistes. Es ist also klar, dass hier dieses Bild in der Offenbarung Johannes zunächst das politische Antichristentum in der römischen Zeit meint. Ein moderner Theologe, Fissert Hof, verteidigt die Ökumene vor dem Verdacht, sie könnte ähnlich unter den Gemeinden verdächtigt werden. Und Fissert Hof sagt in seinem Aufbruch zur Ökumene, das, was die Kirche im Laufe von Jahrhunderten falsch gedacht hat, dass nämlich die römische Kirche oder die Institution Kirche hier die große Hure Babel sei, das muss man ablehnen. Er hat recht. Das Bild ist zunächst ein Bild, das etwas Politisches, ja, im Namen des lebendigen Gottes beschämen und schänden soll. Der Divus Augustus und die Dea Roma passen nicht in den Heilsplan Gottes. Es ist ein ganz klares Nein. Das Bild genügt, um diese politische Verzerrung und Entartung zu kennzeichnen. Es ist ein ganz klares Christentum. Kein Kompromisschristentum. Johannes' Offenbarung ist ein ganz klares, gerades, polemisches, kämpfendes Buch. Und hat als solches eine besondere Bedeutung. Wenn damit das Problem zu Ende wäre, könnte ich hier schließen. Aber ich bereitete schon darauf vor, dass die Kirchengeschichte sich nicht damit begnügt hat, hier ein politisches Bild zu finden, sondern Das Merkwürdige ist, dass die Kirchengeschichte, und zwar in den verschiedensten Lagern, die falsche Kirche Jesu Christi anprangert. Das beginnt schon im 3. Jahrhundert, zur Zeit der Donatisten, setzt sich dann im Mittelalter weiter unter den Katharern, unter den Waldensern, unter den Begarden, unter den Franziskanern, ja, es findet sich sogar dabei ein Erzbischof von Köln und ein Bischof von Trier, dann aber die Bußprediger der Reformatorenzeit, Savonarola, dann der Künstler Dante, dann, achten Sie darauf, Luther in der Schrift von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche, Calvin in seiner Institutio, Coxidius und Bengel, sie deuten alle diese Gestalt, die große Hure, auf die römische Kirche. Sie müssen sich nicht damit zufrieden geben, wenn Fissertoff sagt, das ist eine falsche Deutung, sondern denken Sie daran, dass hier nicht eine falsche Bibelerkenntnis allein auf dem Spiel steht, sondern in Wirklichkeit eine ganze Not, gerade der Frommen, zu allen Zeiten, in der Christenheit. Die Kirche als Machtgröße. Die Kirche, die mit Machtmitteln sich durchsetzt. Die Kirche, die mit Pracht und geschmückt mit den Schätzen sich breit macht. Und die Kirche, die die Zeugen Gottes in der Inquisition zu Märtyrern macht. Sie ist die große Hure. Dahinter liegt doch eine ganz große Not der Zeugen. Dahinter liegt eine ganz schwere Angst der Zeugen. Dahinter liegt eine ganz starke Hoffnung, dass es einmal eine Kirche Jesu Christi gibt und geben wird, die nicht so aussehen wird wie die Hure. Aber dann muss ich noch ein letztes sagen. In den beiden letzten Jahrhunderten, in den Kirchenkämpfen, hat sich dann eine dritte Deutung in manchen Kreisen eingefügt, die Kirche als Institution überhaupt. Man hat eine Not, man hat eine Verzweiflung, man hat ein Leid an der Kirche. Und man glaubt nicht, dass die Kirche, so wie sie als Institution geworden sei, in den beiden Konfessionen das darstelle, was die Kirche Jesu Christi grundsätzlich sein soll. Ich habe junge Menschen getroffen, auch an unserer Universität, die so von den Konfessionen sprachen. Ich habe mit ihnen manchmal zusammengelebt, auch in den letzten Semestern, und ich habe sie dringend gebeten, so nicht von den Kirchen zu sprechen, als Konfessionen, sonst könnte ich nicht ein enges Verhältnis zu ihnen bewahren. Es sind junge Menschen, die ganz stark von der Bibel erfasst sind, die in Christus leben wollen, die etwas vom Geist Gottes erfahren haben, die aber gegenüber dem, was ihnen in den Konfessionen als ausgelegte Bibel gegenübertritt, nicht das sehen, was die Bibel eigentlich meint. Wir kämpfen heute auf vielem Gebiet um das, was die Bibel will, nicht um das, was wir, jeder Einzelne von Jesus zu sagen haben und was jeder Einzelne für ein Jesusbild hat, sondern um die Herrschaft Jesu Christi. Wir kämpfen heute um den Geist Gottes, denn dass nicht nur von Gott geredet wird, sondern der Geist Gottes und das Bekenntnis zusammengehören. 1. Johannes 4, ich habe es gelesen. Geist und Bekenntnis gehören zusammen und die Liebe. Geist, Bekenntnis und Liebe. Wo Geist, Bekenntnis und Liebe nicht zusammengehören, da ist nicht die Gemeinde Jesu Christi. Geist, Bekenntnis und Liebe gehören zusammen nach 1. Johannes 4. Ja, auch bestimmte Aussagen. Auch ein bestimmtes Bild von Christus, dass er zu uns gekommen sei in unsere Menschheit, in unser Fleisch. Das sei das Zentrum der Christologie. Davon könne man nicht lassen. Und jede Ideologie, jedes Reden von Jesus in allen Lagern, zum Beispiel, Jesus sei bloßer Mensch gewesen, das genügt nicht gegenüber dem, was die Bibel sagt. Kommt darauf an, dass wir auch in unseren Aussagen mit dem übereinstimmen, was die Bibel von uns will. Ja, aber nun auch das Letzte. Wenn wir eine Institution haben, und wir haben eine Institution und wir stehen in einer Institution, wir sind vielleicht dankbar, dass unsere Kirche geordnet ist in einer Institution, dass sie noch geordnet ist in einer Institution. Das Letzte aber ist die Ordnung und nicht die Institution. Für die Bibel ist es selbstverständlich, dass die Gemeinde Jesu Christi eine Ordnung hat. Und zwar eine Ordnung, die dem Geist offen ist und dem Bekenntnis offen ist und der Liebe offen ist. Aber das Entscheidende ist die Ordnung und nicht die Institution. Und in der Kirche gibt es das Amt und in der Kirche gibt es eine Leitung. Und das Entscheidende ist der Geist, das Bekenntnis und die Liebe. Wie 1. Johannes 4 es sagt. Wenn aber Geist, Bekenntnis und Liebe nicht zusammengehören, dann ist eine Institution nicht mehr in Ordnung. Eine Institution, die zur Bürokratie wird, ist keine Ordnung der Kirche. Wo die Männer der Kirche nicht mehr reden können, im Geist und in der Liebe und im Bekenntnis, dann können sie vielleicht Bürokratie bewahren, aber nicht die Ordnung der Kirche. So werden wir nach allen Seiten hin gezwungen, die Frage nach der großen Hure ernst zu nehmen. Wir reden jetzt weiter in einem zweiten Teil von der Geschichte des politischen Antichristentums. Das Urbild des politischen Antichristentums war Antiochus der IV. Epiphanes. Schon das Wort Epiphanes, die Verherrlichung, das Sichtbarwerden der Herrlichkeit Gottes, es war ein Prachtkönig aus Syrien, zeigt den Weg an, den dieser Herrscher genommen hat. Zum ersten Mal in der Geschichte Israels wird das Judentum wegen seiner Gebote, wegen seines Gehorsams, gegen die Gebote, wegen seiner Erwählung, wegen der Besonderheit seines Gottes angegriffen. Nicht er ist allein schuld, sondern dieser erste Antichrist wird verführt von den hellenistischen Juden aus dem eigenen Lager, die hellenistisch-heidnisch leben wollen, die nicht mehr gebunden sein wollen an die Ordnung Gottes, die das Gesetz nicht mehr lieben, sondern die so werden wollen wie die heidnischen Menschen. Das ist die ursprüngliche Situation in der Zeit der Makkabäer. Nicht anders sein wollen, sondern wie die Heiden leben wollen. Und da greift der Fürst zu und zwingt nun Israel zum Abfall und zur Entheiligung des Tempels. Das Christentum hat diesen Mann schon als Antichristen bezeichnet, obwohl er mit Jesus Christus zunächst noch gar nichts zu tun hat. Das heißt mit anderen Worten, das Christentum hat an diesem Beispiel gesehen, dass ein Volk Gottes verführt und sein Tempel entheiligt werden kann. Und das gilt bis zum heutigen Tag. Das zweite Bild des Antichristentums traf mehr das Judentum als das Christentum, ist aber im Neuen Testament auch bezeugt, als nämlich der Kaiser Gaius Caligula von östlichen Fantasien und Vorstellungen bewegt, sich selbst als lebendigen Gott bezeichnete, da wollte er, dass überall, wo ein Tempel sei, in seinem Imperium, eine Kaiserstatue im Tempel aufgestellt werden sollte. Es war im Jahr 41 nach Christus. Das Judentum war entsetzt und wollte lieber sterben, als noch einmal eine derartige Schändung und Entheiligung durch sich auf sich nehmen. Spuren davon sehen wir im Neuen Testament, wenn es heißt, beim Markus Evangelium, wenn ihr seht, den Gräuel der Verwüstung. Gräuel der Verwüstung ist immer ein Zeichen des politischen Antichristentums. Das nächste Bild des Antichristentums trifft dagegen ausschließlich das Christentum, nicht das Judentum. Das ist der Kaiser Nero. Nero, ursprünglich eine schwache, dann aber seinen eigenen Leidenschaften ausgesetzte Gestalt, künstlerisch vielleicht zumindest mittelmäßig begabt, verfolgte die christliche Gemeinde und es kam zum ersten Mal zu einer Verfolgung in Rom. Blut floss. Und die Johannes-Offenbarung gehört zu den Texten, die diesen Kaiser Nero ein für alle Mal als den christlichen Antichristen, den Antichristen in dem Bereich des Christentums darstellt und diffamiert. Wir können nicht sagen, dass, wenn ein politischer Antichrist da ist, es einfach genügt, der Gemeinde zu sagen, wir müssen auf alle Fälle gehorchen. Nein, so ist es nie gewesen und so darf es zu allen Zeiten nicht sein. wenn ein Antichrist in politischer Gestalt auftritt, dann sagt der christliche Prophet ein Nein zu den politischen Träumen, zu den politisch-religiösen Träumen. Und die Gemeinde muss das Nein auch hören. Die Gemeinde muss abgegrenzt werden gegenüber der Verführung und der Zersetzung. Und die Gemeinde muss klar sein, dass sie da nicht hingehört. Wo ein derartiger politischer Antichrist steht. Der Gehorsam bezieht sich auf das, was auch der politische Antichrist als Ordnung gebietet. Die politische Ordnung soll nicht gebrochen werden. Und die Gemeinde weiß sich dadurch geschützt. Sie ist nicht rebellisch gegen die politische Ordnung, sondern gegen die Pervertierung dessen, was ein Antichrist in politischer Gestalt tut. Meine lieben Freunde, diese grundlegenden Dinge sind nicht Dinge, die auf dem Hesselberg heute 1979 durchgesprochen werden müssen, sondern sie gehören in die Predigt und in die Verkündigung grundsätzlicher Art. Und unsere Brüder und Schwestern in vielen Ländern der Kirche üben diese Dinge, müssen sie durchmachen, leiden unter diesen Dingen. Das bedeutet auch, dass niemals eine Kirche unter einer Verfolgung durch einen politischen Antichristen eine gerechte und gute und heile Gemeinde ist. Das ist nie gewesen. Sondern zu allen Zeiten gab es auch innerhalb der Gemeinden unklare und undeutliche Losungen, Feigheit. Stellt euch mal vor, in der Bibel wird die Feigheit diffamiert. Der lebendige Gehorsam gegen Gott hat nichts mit Feigheit zu tun, sondern mit Kraft. Das wird ausdrücklich in der Bibel gesagt. Diese Dinge brauchen unter uns nicht nur eine Einübung, sondern auch ein grundsätzlich ganz klares Wissen, in welcher Zeit und unter welchen Verhältnissen eine christliche Kirche leben muss und leben kann und leben darf. Politisches Antichristentum kann immer auch auf dem Weg der Ideologie vor uns treten. Die Ideologie ist heute, wir sagen, besser gesagt, eine Weltanschauung, die Form, in der politisches Antichristentum an uns herankommt. Eine Ideologie in politischer Gewalt will grundsätzlich die Ordnung und die Lebensform von Menschen und Völkern bestimmen. Was dann übrig bleibt im Privaten, das kann bis zu einem gewissen Grade geduldet werden. Solange es nicht stört. Kinder, wir haben das ja alles mitgemacht, aber schon die nächste Generation weiß nichts mehr davon. Sie wird nicht dazu erzogen, dass sie mit der Ideologie kämpferisch sich auseinandersetzt. Sie will bloß noch Dialoge mit ihnen führen. Und das geht nicht. Sondern der lebendige Herr will, dass wir keiner Ideologie verfallen. Keiner politischen Ideologie verfallen. Denn die politische Ideologie verführt zum Antichristentum. Ein Blick auf das, was innerhalb der Gemeinde passiert ist und immer passieren wird. Das, was mit dem ersten Johannesbrief zusammenhängt, angegriffen ist die Herrschaft Jesu Christi. Nicht dein Bild von Jesus. Es gibt viele Menschen und Strömungen unter uns, die interessieren sich für Jesus. Es gibt heute ein sozialistisches, ein marxistisches, ein buddhistisches, ein von einer Frau entworfenes Bild vom Mann Jesus. Ein Bild des Judentums von Jesus dem Juden. Jesus ist wirklich gefragt. Aber die Gemeinde Jesu Christi darf doch nicht bei diesem gefragt sein, dass er ganz unverbindlich ist, stehen bleiben. Denn das Christentum fängt doch da erst an, wo es verbindlich ist, wo es seine Forderung an jeden Einzelnen von uns stellt. Wir haben doch nicht hier in diesen Tagen zu erzählen, was alles die verschiedenen Leute über Jesus von Nazareth gedacht haben, obwohl das interessant sein könnte. Sondern entscheidend ist, was möchte man sagen, die ganz einfache, schlichte Formel des ersten Johannes. Er ist ins Fleisch gekommen, ist Mensch geworden. Nicht, er ist ein Mensch wie wir. Einen leidenschaftlichen Kampf auf einem meiner letzten Ferienseminare gegeben mit einem Theologen. Eine ganze Gruppe von Theologen war da. Die erzählte nichts anderes. Das Schönste ist, dass der Herr Jesus ein Mensch war wie wir. Und ich sage, nein, das nehme ich nicht an. Das ist nicht das Bekenntnis der Kirche. Er ist nicht ein Mensch wie wir. Er sah anders aus als wir. Und ein Prediger wird erst dann Prediger, wenn er zunächst sagt, er war anders als wir. Und das ist der Grundtenor der Bibel. Wer nicht mit diesem Satz anfängt, er war anders als wir, verletzt das Bekenntnis der Kirche zu allen Zeiten. Er ist ins Fleisch gekommen, er ist nicht aus dem Fleisch. Wie ein Christ nicht aus der Welt stammen soll und die Ordnungen der Welt übernehmen, sondern ein Christ stammt aus Gott, darum seid ihr stärker als die, die von der Welt kommen. Wenn wir heutzutage nicht lernen, auf unseren großen Konferenzen, was das bedeutet, stärker zu sein als die Welt, dann verletzen wir unseren Beruf und unsere Aufgabe als Prediger des Wortes Gottes. Anders als wir und stärker als wir. Ganz gewiss bedeutet das nicht, dass wir von der Schwachheit Jesu nicht zeugen können. Wer von uns würde sich schämen, von der Schwäche Jesu zu reden. Nur eine Kirche, die den lebendigen Christus nicht mehr hat, verrät das Wissen um die Schwäche und um das Sterben Jesu. Aber umgekehrt brauchen wir heute ein Wissen, dass da, wo Jesus ist, die Kraft Gottes steht. Und dass da, wo der Name Jesus Christus fällt, der lebendige Gott an uns arbeiten will. An jedem von uns arbeiten will. Und an dem Punkt bekennen wir uns zur Stärke Jesu Christi. Denn nicht der schwache Jesus arbeitet an uns, sondern der Gesandte Gottes arbeitet uns. Und der ist wahrhaftig stark. So stark, dass er sogar mit Menschen des 20. Jahrhunderts fertig wird. Und das will etwas sagen. Es genügt nicht zu sagen, er ist mit seinem Petrus fertig geworden. Selbstverständlich ist er mit einem Petrus fertig geworden und das war ein langer Weg. Es ist entscheidend, ob er mit uns fertig wird. Dass wir etwas anders werden als das, was wir von Natur sind. Dass wir wahr, gerecht, Menschen der Liebe und der Reinheit werden. Und sind. Und dazu gehört Gewalt Gottes. Wahrhaftig Gewalt Gottes. Wir wollen nicht durch eine Institution regiert werden, sondern wir wollen mit einer Kirchenleitung zusammen unter den Gehorsam Jesu Christi treten. Wir wollen nicht alles Mögliche sein, sondern wir wollen Menschen der Bibel werden. Sicher wird uns gesagt, dass die junge Generation wieder nach Religion und nach Glauben fragt und nach der Bibel fragt. Und das spüren wir alle, wo wir uns auch befinden und wo wir mit der Jugend zusammen sind. Wir sind dafür dankbar. Aber das Entscheidende ist, dass die Jugend mit uns den Weg zusammengeht zum gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Wer nicht diesen Weg geht, geht nicht den Zielweg. Den Weg, der ein Ziel hat. Den Weg, der Klarheit hat. Und wer kein Ziel hat und keine Klarheit hat, landet immer im Antichristentum. Denn er kämpft letztlich gegen ihn selbst und das, was er will. Es gibt genug fromme Prediger, die Antichristen sind und antichristlich predigen. Auch heute, wie zu allen Zeiten. Niemand ist davor gefeit, Antichrist zu sein. Der den Weg Jesu geht, geht ein durch die enge Pforte. Wirklich. Auch die enge Pforte hier auf dem Hesselberg. Der geht den Weg Jesu und wird nicht zum Antichristen. Wer in der Problematik stecken bleibt, geht nicht den Weg Jesu. Und kann auch einer Gemeinde nicht den Weg Jesu zeigen. Du sollst doch einer Gemeinde, du sollst doch deiner Umgebung den Weg Jesu zeigen. Und das heißt Christ werden. Und jeder andere Weg endet im Antichristentum. Bekenntnis. Ich bin so dankbar, dass zu allen Zeiten unser Bayerntum hier vom Bekenntnis der Kirche spricht. Aber bitte zusammen mit dem, was der 1. Johannesbrief 4, 1 bis 6 sagt. Bekenntnis, Geist Gottes und Liebe zum Bruder. Das gehört zusammen. Das bloße Bekenntnis genügt nicht. 1. Johannes 4, 1 bis 6 hat diese drei Grundmotive zueinander. Bekenntnis, Geist Gottes und Liebe zum Bruder. Das gehört zusammen. Das kann nicht auseinandergerissen. Ich will kein Misstrauen sehen. Ich will auch nicht auf andere herabsehen. Sondern ich will bloß klarlegen, welchen Weg der Hesselberg zu gehen hat. Darum muss man auch immer ein Nein zu falschen Parolen finden. Auch zu falschen Parolen von Nürnberg. Das muss ganz klar offen ausgesprochen werden. Antichristentum ist ein Schatten, der hinter der Politik und hinter der Kirche zu allen Zeiten steht. Und wer an der Spitze steht, wird am meisten von diesen Schatten bedrängt. Ich kann Ihnen sagen, ein Professor der Theologie wird von diesen Schatten zeit seines Lebens verfolgt. Sonst könnte er gar nicht Professor sein. Aber das Entscheidende ist, dass der Weg klar bleibt und dass man vom Licht lebt, von dem ewigen Licht, das von der Bibel her ausgeht, und zwar vom ersten Blatt in der Bibel, es werde Licht, bis zum letzten Blatt in der Bibel, dass der Glanz Gottes auf der zukünftigen Stadt liegen wird. Und die Gestirne ihren Schein verlieren und alles unter dem Glanz und unter dem Licht Gottes steht. Davon leben wir. Kinder, das Leben jedes Einzelnen von uns ist voller Schatten. Und wenn man älter wird, werden die Schatten länger. Sie hören nicht auf. Aber das Licht muss klar empfangen werden. Und im Licht darf jeder wandeln. Und im Licht dürfen wir zeugen vom Licht. Dann kann man auch, ohne geschädigt zu werden und ohne anderen zu schaden, von den Schatten sprechen. Und die Schatten des Antichristentums sind unter uns real. Herr, führe uns in deine Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen.
Ach nein, das nicht. Danke. Vielen Dank. Ich möchte ganz am Anfang noch etwas nachholen. Professor Michel hat am Anfang ja zwei Texte vorgelesen. Nachher kam noch einmal zwischendurch eine Stellenangabe, aber ich möchte die beiden Textstellen nochmal nennen. Das war zunächst 1. Johannes 4, 1 bis 6 und dann Offenbarung 17, Vers 1 bis 6. Offenbarung 17, Vers 1 bis 6. Ich möchte, ehe wir mit der Aussprache selbst beginnen, noch ganz kurz einige Punkte in Erinnerung rufen. Uns wurde zunächst deutlich gemacht, dass wir das Zeugnis vom Antichristen nicht verstehen können, wenn wir es nicht erst in seinem ursprünglichen historischen Zusammenhang erkennen, dass die Urchristenheit hier ganz bestimmte historische Erscheinungen im Blickfeld hatte. Allerdings wurde dann gleichzeitig auch deutlich, dass wir uns nicht damit begnügen können bei der Feststellung solcher historischen Tatbestände. Andererseits aber auch nicht einfach bloß der Antichrist eine Gestalt, beliebige Gestalt unserer Spekulation ist, sondern es wurde dann deutlich, dass das Antichristliche eine ständige Gefahr ist, nicht nur im politischen Bereich, sondern auch in der Kirche, ja in ihrem Herzen, es wurde gesagt, gerade unter den Frömmsten gelegentlich. Jeder Einzelne von uns ist von dieser Gefahr des Antichristlichen bedroht. Zum Wesen des Antichristlichen, es wurde gesagt, es ist eine Vergöttlichung, es tritt auf als Vergöttlichung irdischer, geschichtlicher Gestalten, Kirche als Machtgröße. Und dann noch mehr zugespitzt wieder auf unsere persönliche Gefährdung, Verleugnung der Andersartigkeit Jesu und seiner Gemeinde, der Andersartigkeit des Christseins im Unterschied zum bloßen Menschsein. Schließlich mag sich die Frage stellen, wie man denn dieses Antichristliche erkennt. Auch hier wird man nicht bei irgendwelchen äußerlichen Merkmalen stehen bleiben dürfen, sondern das Antichristliche ist vor allem darin erkennbar, dass es uns eben nicht leben lässt als Jünger Jesu im Sinne von etwa von 1. Johannes 4, die durch die drei Stichworte gezeichnet wurden, Geist, Bekenntnis, das heißt das feste Sichstellen zu Jesus und dann eben Liebe zum Bruder. Wie erkennen wir das Antichristliche in seinem Eindringen auf uns selbst oder in unserer eigenen Gefährdung vom Antichristlichen? Ich habe also damit versucht, noch einmal drei Aspekte des Referats aufzugreifen, möchte Sie jetzt einfach bitten, Ihre Fragen zu nennen. Wir haben ja im Plenum, in diesem großen Plenum, kaum Möglichkeit, zu einem echten Gespräch etwa untereinander zu kommen. Dazu werden wir morgen Gelegenheit haben, aber auf jeden Fall sollten wir die Zeit nutzen, die uns jetzt bleibt, um Fragen, die uns vom Referat hier bewegen oder auch die uns vorher schon bewegten, zu stellen. Ach, bitte?
Oder? Geht's? Und zwar ist es folgende Frage. Ich habe also einen Freund, der Christ ist, und der erzählt mir gerade in der letzten Zeit, er versteht Christsein so, dass Christsein eigentlich heißt Menschsein. Dass man also als Christ berufen ist, eben Mensch zu sein. Dass das tiefere Verständnis des Christseins sei. Und Sie haben mir jetzt selber auch gerade gesagt, und auch der Professor Michel, dass das nicht richtig sei, sondern dass da was Antichristliches drin ist. Und ich hätte es noch ein bisschen konkreter vielleicht hören wollen, wo da der Fehler liegt. Wenn sind mehrere, von denen ich das höre, dass eigentlich man als Christ dazu berufen ist, Mensch zu sein. Und wo liegt da der Wurm?
Danke. Vielleicht sammeln wir doch noch ein oder zwei Fragen dazu, ehe wir Sie um die Antwort bitten.
Ja, es wird im selben Zusammenhang behauptet, Seelsorge, die Aufgabe eines Seelsorgers sei, dem Menschen zum Leben zu verhelfen. Würden Sie diesen Satz aussagen können?
Ja, danke.
In etwas andere Richtung.
Ja, ist schon. Das Mikrofon hatte noch nicht angesprochen. Der da vorne ist.
Das geht jetzt in etwas andere Richtung, aber in der Nähe der Aussagen über den Antichristen ist auch die Rede über den Antichristen und seinen Propheten. Wie sehen Sie jetzt das Verhältnis der beiden und vielleicht da nähere Aussagen drüber?
Ja, danke. Ja, wenn im Augenblick keine weitere Frage ist, dann gehen wir vielleicht auf diese Fragen erstmal ein. Also es war einmal die Frage nach dem Unterschied von Christsein und Menschsein, dann Frage nach Verständnis von Seelsorge im Verhältnis zur Lebenshilfe und dann zunächst eine exegetische Frage zu der Offenbarung, Offenbarung Johannes, Verhältnis des Antichrist zu seinem Propheten. Und seinem Propheten, dem Propheten des Antichrist. Ja, dürfen wir Sie bitten, Professor Michel. Vielleicht hier vorne am besten.
Für unsere jungen Theologen ist die erste Frage sehr symptomatisch. Und wir verstehen, was Sie damit zum Ausdruck bringen will. Die Befreiung zu einem rechten Menschsein ist in der Dogmatik der letzten Jahrzehnte eine ganz außerordentlich wichtige Angelegenheit geworden. Genauso wie das Menschsein als etwas, was von den Zwängen her und von der Notwendigkeit und von allen Ordnungen, die den Menschen zum Muss bringen, befreit. Jesus befreit zu einem neuen Menschsein. Das ist das Evangelium, das innerhalb der systematischen Theologie, nicht so sehr von der Exegese. Exegese könnte das gar nicht sagen. In der Bibel wird das gar nicht so hereinkommen. Und das kommt durch die Systematik. Jesus befreit zu einem neuen Menschsein. Wie durch Adam, den ersten Menschen, der Tod, wie durch Christus, den letzten Menschen, das Leben, da haben sie den biblischen Anklang, der am nächsten ist. Wenn man von der Bibel herkommt, dann haben die biblischen Zeugen und die Menschen, die mir im Leben begegnet sind, wenn sie im Gespräch mit der Bibel sind, eine etwas andere Nuancierung. Du weißt nicht, was das Menschsein bedeutet. Das Menschsein ist nicht eigentlich ein unendliches Thema. Ein Thema, das unendlichen Reichtum und eine unendliche Fülle bringt. Sondern das Entscheidende ist, was wir von Jesus lernen, wie wir zu gehen haben. Im Neuen Testament ist nicht der Mensch die Hauptsache, der Mittelpunkt, sondern Jesus. Der Blick hängt völlig an Jesus. So wie er sollen wir werden. Und damit bekommt das Menschsein eine ganz bestimmte gute Bedeutung. Wir verlieren nicht das Menschsein. Wir werden auch befreit von sehr vielen Schwierigkeiten des Menschseins. Das muss gesagt werden. Aber das entscheidende Thema ist, dass wir lernen, seine Jünger zu werden. Und das ist die eigentliche Entscheidung, dass wir lernen wollen, seine Jünger zu werden. Es gibt zwei Seiten des Christentums. Die eine Seite ist die Schilderung der ganz großen Gnade Gottes. Ich habe die Gnade Gottes empfangen. Ich stehe unter der Barmherzigkeit Gottes. Und die andere Seite, Jesus will uns in eine Bewegung bringen, die unendlich groß ist. Und jetzt will ich eine ganz gefährliche Äußerung tun und weiß, dass sie gefährlich ist. Sie sollen sie auch angreifen, darum sage ich sie. Er will das Besondere. Wenn eure Gerechtigkeit nicht mehr ist als die der Pharisäer, des Pharisäern. Jesus will uns einen Schritt über das Menschsein hinausbringen, damit wir für die Ewigkeit reich werden. Er will einen Schritt uns über das Menschsein hinausbringen, damit wir für die Ewigkeit reif werden. Darum hat die Bibel recht, wenn sie nicht das Menschsein in den Mittelpunkt stellt, sondern die Nachfolge. Lieber Freund, wir stehen doch hier nicht allein. Ich spreche zum Beispiel von Bonhoeffer. Er ist so ein vielseitiger Mensch gewesen. Aber er half einer jungen Generation, über sich selbst hinauszuwachsen. Er hat nie das Menschsein verloren. Er hat eine unendliche Menschlichkeit gehabt, aber er half jungen Menschen, das, was mehr ist, das Perisson, es sei denn, dass eure Gerechtigkeit eine besondere ist, mehr ist. Und an diesem Meer, was Jesus von uns will, entscheidet sich alles, ob wir mit ihm gehen. Und da ist die Korrespondenz zu dem, was ich gesagt habe. Er ist anders als wir. Eine Christologie, die anfängt mit dem Satz, er ist wie wir, muss notwendig weitergehen, er befreit zu einem neuen Mensch sein. Das weiß ich. Aber das ist eine Linie, die ich nicht mitgehen kann, denn sie kann etwas nicht zum Ausdruck bringen, was für die Bibel ganz wichtig ist. Zum Menschsein, denk mal an den Film Quo Vadis. Ich war der Mann, will an den Hafen, um sich einzuschiffen Er kann das nicht mehr vertragen, dieses ständige Geschrei und das Verhaftetwerden und das geplagt werden. Nicht wahr? Er will mal Ruhe haben. Mensch sein, befreites Mensch sein. Und da erzählt die Legende, der Christus sei ihm erschienen. Und er habe gesagt, auf die Frage, wohin willst du gehen, Herr? Ich will zurück nach Rom. Um mich kreuzigen zu lassen. Das ist ein Schritt mehr. Und Petrus wird gezwungen, diesen Schritt zu gehen. Ein Schritt mehr. Ein Schritt über das Menschsein hinaus. Dieser eine Schritt ist ganz leicht. Und dieser eine Schritt ist unendlich schwer. Und glaube mir, daran hängt das Fruchtbarwerden für die Gemeinde. Denn die Gemeinde wird später einmal dich fragen, kannst du uns helfen, diesen einen Schritt mehr zu gehen, diesen einen Schritt mehr. Aber damit stehen wir schon bei dem ganzen Thema für die jungen Theologen der Entwicklung der Theologie. Der Weg zum neuen Menschsein. Oder der Weg zur Nachfolge. Ich glaube, dass die Männer der früheren Generation noch wussten, dass Dogmatik und Ethik nur ein Thema seien. Die Nachfolge Jesu. Wie das in die Wirklichkeit ausgesetzt werde. Und das hat die Theologie verloren. Und es ist nicht gut. Ich möchte bei der alten Generation bleiben, auch bei dem Bonhoeffer, der die Nachfolge geschrieben hat. Nur der Glaube gehorcht und nur der Gehorsam glaubt. Das war der Bonhoeffer, den ich kannte. Der, den man verspielt hat. Aber das hängt mit dem einen Schritt zusammen.
Noch
die
Frage nach der Seelsorge und
Lebenshilfe,
die
ja
miteinander
zusammenhängen. Darf ich wieder sagen? In der Dreiheit Bekenntnis, Aussage, Geist und Liebe liegt das rechte Verhältnis zur Bruderschaft. Ich bin jedem Bruder und jeder Schwester eine klare Glaubensaussage, eine Hilfe aus dem Geist und für den Geist und eine Bezeugung der Liebe Jesu. Schuldig. Schuldig. Es hat niemandem etwas schuldig, als nur das eine, das sind wir schuldig, dass ihr euch untereinander liebt. Das, was wir brauchen, ist ein neuer Mensch, der lieben kann. je mehr die Humanitätsreligion und die Humanitätsanschauung sich ausbreitet, desto weniger liebt der Mensch. Es ist beinahe so, dass wir in unserer Zeit deutlich spüren, die Liebe wird in vielen erkalten. Ein apokalyptischer Satz. Und das, was wir brauchen, ist die Liebe, die Seelsorge und die Lebenshilfe miteinander verbindet. Seele und Leib sind ja nicht auseinander zu dividieren, sondern jeder Mensch ist ein Ganzer an Seele und Leib. Die Seelsorge soll Lebenshilfe sein und die Lebenshilfe soll Seelsorge sein. Helft doch den Menschen zum Leben. Helft doch den Menschen zum Leben. Das Wichtigste ist heute, den Menschen zum Leben zu helfen. Und dann wird er glauben lernen. Nicht umgekehrt. Jesus hilft erst den Menschen zum Leben und macht ihnen dann den Glauben leichter. Wir fangen gewöhnlich mit dem Glaubenexperiment an und hören kurz vor der Lebenshilfe auf. Und das ist eine Irrtum. Lehre. Zuerst brauchen wir Menschen, die anderen zum Leben helfen. Und wenn wir das recht tun, sind wir Menschen des Glaubens. Dann ist das Seelsorge. Auch hier Kampf gegen die Abstraktion. Eine Seelsorge und eine Lebenshilfe, die Abstraktion ist, die in Gedanken sich vollzieht, die den Menschen nicht wirklich einsetzt, nützt nichts. Die Zeiten sind schwer geworden seit 1914. Unser Volk ist ein im tiefsten verlorenes Volk. Vor 14 Tagen im Kolleg gab es eine Aussprache, da habe ich die Studenten gefragt, was können wir heute mit Apokalyptik anfangen, und ein Student sagte, gar nichts. Wir haben zu essen, wir haben zu trinken, uns geht es gut und wir bekommen ein Amt, Apokalyptik brauchen wir nicht. Wunderschön, was? Ich möchte mal wissen, wie das nachher aussieht, ja? Ich sage, hast du eigentlich mal vom Ersten oder Zweiten Weltkrieg was gehört? Hast du mal gehört, dass ein Volk gespalten ist? Hast du mal gehört, dass ganze Generationen, Millionen und Abermillionen gefallen sind? Und du, kleiner Student von heute, sagst, wir haben Essen und Trinken. Wir kriegen ein Amt, Apokalyptik brauchen wir nicht. Im Hörsaal 1 vor 14 Tagen in Tübingen passiert. Mein Kollege. Tja, wo setzt man da ein? Sehen Sie, da fängt man an. Ist heute nicht ganz einfach anzufangen. Und zwar mit der Bibel anzufangen. Mit der Wirklichkeit und mit der Wahrheit zusammen anzufangen.
Ist vielleicht von den beiden ersten Fragestellern noch eine Rückfrage jetzt an den persönlichen? Direkt zu dem, was eben gesagt wurde, ehe wir auf die dritte Frage eingehen. Ja?
Zu der ersten Frage. Es ging so um diesen Menschen, den guten Menschen. Da zeigt doch die Bibel aber ganz klar, dass Christus hier eine ganz neue Priorität setzt. Er erkennt doch diese Qualität des Menschen im herkömmlichen Sinne überhaupt nicht an. Christus sagt, es sei denn, du wirst von neuem geboren, auch zu dem Nikodemus damals. Nicht wahr? Und die Tatsache ist doch, dass Jesus Christus sein Reich in diese Welt gesetzt hat. Hier mitten unter uns, im Mikrokosmos, es ist da. Das geistliche Reich Christi ist doch da. Und da muss der Mensch hier hineingeboren werden, in dieses Reich, wenn er Jesus aufnimmt. Und dann wird der Mensch so, wie er von Gott gewünscht ist. Ich meine, ist das so in Ihren Augen auch? Oder haben Sie das anders irgendwie hier? Aber so verstehe ich. Und dann zu dieser Frage, wo die Frau gestellt hat, hier von dem falschen Propheten und dem Antichristen, die gehen ja bekanntlich Hand in Hand. Da sagt ja die Schrift auch ganz klar, dass dieser falsche Prophet, ich war diese, seine ganze Macht dem Tier gibt. Und da würde ich auch ganz gern sehen, dass Sie dazu vielleicht einiges ergänzend sagen würden. Ich meine, diese Ideologien und die Theologien, leider muss es gesagt werden, die großen Weltreligionen, ich war, die sind ja irgendwelche Machenschaften, entweder von Gott oder sind sie von Satan. Ich war, und wir wissen von der Schrift her, dass sie vom Teufel sind. Das ist das, was die Dame hier wissen wollte, meiner Ansicht nach, wo die falsche Prophetie zu sehen ist. Tja, und dieser Antichrist, das ist diese physische Gewalt, die dann darauf folgt. Wir können sie heute auch im Kommunismus identifizieren. Wollen Sie vielleicht davon noch was zu sagen?
Wir wollten die dritte Frage nicht unter den Tisch fallen lassen, nein, sondern nur erst die erste, vielleicht die ersten beiden etwas abschließen. Ob Sie vielleicht zu der Frage Christ sein, Mensch sein und was mit der Wiedergeburt in dem Zusammenhang ist, noch etwas sagen. Also ob das, das was eben gesagt wurde, dem entsprach, was Sie vorhin sagten, dass eben das neue Mensch, dass ein wirklich neues Menschsein im Sinne des Christseins nur durch die Wiedergeburt zustande kommt.
Das ist das, was ich meine. Nämlich der Schritt über das Menschsein hinaus. Das ist das ursprüngliche hebräische Gezeugtwerden aus Gott. Das Gezeugtwerden aus Gott. Und meine lieben Freunde, das muss der Lebensvorgang sein, aus dem ich morgens erwache und mit dem ich abends schließe, sonst ist es keine Wirklichkeit. Ich nehme zum Beispiel morgens Losung und Lehrtext, um nur ein Beispiel zu nehmen, und spreche abends mein Gebet zu Gott als ein Bekenntnis: Ich werde in jedem Augenblick als Glaubender gezeugt von Gott. Ich empfange von ihm ein Leben. Durch die Bibel lebe ich in einer neuen Qualität des Lebens, in einem neuen Seinszusammenhang. Wisst ihr, nochmal ganz einfach, ich habe von der Bibel immer gelernt, was ich einmal unter den Orientalen mir sagen ließ. Ein Orientale sagte einmal: Die Grenze zwischen euch Abendländern und uns Morgenländern liegt genau zwischen Griechenland und Ägypten. Links davon, westlich, da fragt man nach Weisheit, Philosophie. Und wir Orientalen fragen nach Leben. Bring doch deinen Studenten bei, dass wir Orientalen mit Jesus nicht Philosophie treiben, sondern Philousie, Liebe zum wirklichen qualitativen Leben. Nicht zum natürlichen Leben, sondern zum qualitativen Leben. das ist mir immer eindrücklich gewesen, dass Jesus keine Abstraktion gibt, sondern dass er ein Sein gibt, ein Werden, ein Sein, ein Werden. Wir stehen als Christen, als Getaufte in einem neuen Sein und in einem neuen Leben. Nicht bloß in einem neuen Akt, im ständigen Glaubensakt, ich werde aufgerufen zum Glaubenakt, sondern Jesus gibt uns Leben. Und wenn wir Menschen nicht Leben zeigen können, können wir Menschen auch nicht Leben weiterführen. Die Wahrheit und die Wirklichkeit, die muss doch zusammenhängen. Und das ist ein unendliches Thema. Hin aus den Gedanken ins Leben hinein, ohne alles Schwanken dein eigen zu sein. Der alte Kähler meinte, er müsste den Studenten nicht mehr wissen, sondern mehr Leben geben. Das brauchten sie für die anderen. Dann käme das Wissen hinterher. Aber zuerst Leben und dann Wissen. Nicht erst Abstraktion und dann nachher versuchen, das in Wirklichkeit umzusetzen. Dann das Dritte. Das ist immer das große apokalyptische Thema, vor dem wir ständig einen Schrecken haben. Und das ist die Gefahr der Institutionskirche. Immer ist die politische Ordnung diejenige, die ruft, du musst uns helfen. Ob das früher ein Ständestaat war, Thron und Altar, ob das Demokratie ist, bis hin zu Helmut Schmidt, der vor dem Kirchentag sagt, wir brauchen aber die Kernenergie. Ja? Vor dem Kirchentag, wir brauchen aber die Kernenergie. Vor dem Kirchentag, ja? Sowas werdet ihr hier nicht hören auf dem Hesselberg. Aber da ist wieder die Vermischung da. Bis hin zu dem Bekenntnis der Russen, dass die Christen, besonders die Baptisten, im russischen Reich die fleißigsten und die gewissenhaftesten Arbeiter sein. Ja? In allen Situationen werden die Christen gebraucht und missbraucht. Und das ist die Wahrheit von Offenbarung Johannes 13. Überall werden sie gebraucht und missbraucht. Und jede Institution ist dadurch besonders gefährdet. Nicht nur, dass sie zur Bürokratie wird, sondern dass sie einen falschen Dienst tut. Sieh, ich kann einem Menschen so dienen, dass ich immer ganz wahr bleibe. Und dann helfe ich einem Menschen ganz wirklich. Oder ich bin ein Mensch nicht ganz wahr, sondern ich assimiliere. Eine Institution ist immer in Gefahr zu assimilieren, sich anzugleichen an die politische Ordnung. Wir brauchen aber Kernkraft, ja? Wir brauchen es aber. Und der Kirchentag hört, so ist die Politik mitten in der Religion, selbst in der Demokratie. Und kein Mensch hat etwas dagegen, sondern findet, das ist normal, gut. Kirchentag der Möglichkeit. Es ist nicht in Ordnung, sondern hier wird der Dienst, den die Kirche leistet, nicht klar geschieden von politischen Notwendigkeiten. Ja, warum? Aber sagt nicht Herr Helmut Schmidt auf dem Kirchentag. Am meisten Schwierigkeit haben wir bei dem Problem des Sparens bei den Amerikanern, denn die wollen nicht sparen. Denn das wäre Wahrheit. Und das ist etwas, was nicht in Ordnung ist, entschuldigen Sie. Wir stehen alle heute als Christen unter dem Druck des Islam, unter dem Druck des erstarkten Israel, das viel stärker geworden ist als das Christentum. Es gibt dort mehr Christen, die Juden werden, als Juden, die Christen werden. Und wir stehen unter dem Druck der östlichen Religionen. Ob wir, wenn wir gedrückt werden, nicht einmal ein bisschen anders werden. Ob Christen nicht bloß wiedergeboren werden, sondern wenn sie wiedergeboren werden, auch mit den irdischen Dingen einfacher, stiller, lebendiger und wahrhaftiger umgehen können. Nicht nur mit Menschen haben wir zu tun, sondern ja auch mit den Verhältnissen. Christlichen Staaten brauchen nicht immer dicker zu werden. Sie könnten, wenn sie christlich sein wollen, auch bescheidener werden. Dann würde wahrscheinlich das eine Hilfe sein, auch für die Zeugung von Gott. Aber von Gott gezeugt werden und nicht satt und nicht nie satt werden können, oh du liebe Zeit, das ist so unmerklich. Wisst ihr, ich bin manchmal in Tübingen bei Studenten gern, die ganz einfach leben und gerne ganz einfach leben wollen. Und ich sage ihnen, Kinder, bei euch ist es besonders schön, war spreche ich am liebsten von Gottes Wort, weil sie das Einfache mit dem Wahrhaftigen verbinden können. Ich möchte sagen, ehe ich heute große Worte über das Christentum sage, sehe ich mir immer die Menschen darauf hin an, ob sie einfach und wahrhaftig sind. Wenn sie das nicht sind, einfach, wahrhaftig und klar sind, kann ich keine großen Worte sagen. Die Wahrheit muss in Wirklichkeit umgesetzt werden. Wahrheit ohne Wirklichkeit verdirbt den Menschen. Wahrheit ohne Wirklichkeit verdirbt den Menschen. Zu allen Zeiten kommt der falsche Prophet mit dem falschen Staat zusammen. Immer, immer. Das können wir nicht verhindern. Aber es ist nicht gut. Es ist nicht gut. Aber entschuldigen Sie, ich bitte, ich habe nichts gegen Helmut Schmidt gesagt, sondern gegen das, was hier passiert. Dass eben Politik wieder mit Religion und Kirche verbunden wird. Ich möchte das nicht.